Halleluja. Groß ist unser Gott. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Ich bin begeistert von diesem Gott. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße Can Keskin, für die mich noch nicht kennen. Ich bin Türke und glaube an Jesus. Ich stelle mich immer gerne als Türke vor, weil ich damit Gott die Ehre geben will. Er hat in keiner Nation irgendwelche Ausnahmen. Er guckt nicht auf Stämme oder Völker, sondern Gott, er will Menschen erretten. Und da guckt er nicht auf Nationalität oder sonst irgendwas. Ganz kurz stelle ich mich hier ein. Ja, heute darf ich die Predigtreihe weitermachen. Ich möchte... Oh, hier halte ich hin, Michael. Ach so, das muss jetzt angemacht werden. Ja, das ist ein bisschen neu für mich.
Jetzt kann es gehen.
Okay. Ja, wir sind in dieser Predigtreihe, bis alle es gehört haben. Und ich danke dem Pastor Michael, auch den Ältesten, für das Vertrauen, das ihr mir schenkt. Ich bin begeistert von diesem Thema und diese Begeisterung möchte ich heute mit euch teilen. Ich möchte, dass wir gemeinsam erfahren, wie viel Gott an diesem Thema liegt. Bis alle es gehört haben, sodass die ganze Welt von dem Namen Jesus hört. Und ich habe mir eine Textstelle ausgesucht, wo es dieses Thema teilt, aber wo ich auch mein Zeugnis euch weitergeben möchte. Da viele mich noch nicht so kennen, wollte ich die Predigt heute teilen mit meinem Zeugnis. Und die Predigttextstelle ist in Matthäus Kapitel 22 von 1 bis 14. Viele kennen diese Textstelle. Ich lese sie einmal vor. Jesus erzählte ihnen noch viele andere Gleichnisse, um ihnen das Reich Gottes begreiflich zu machen. Er sagte, man kann sich das Himmelreich auch am Beispiel eines Königs vorstellen, der ein großes Hochzeitsfest für seinen Sohn vorbereitete. Viele Gäste waren eingeladen und als alles fertig war, ich muss mich umdrehen, ich kann es nicht so gut lesen, und als alles fertig war, schickte er seine Diener, um ihnen zu sagen, dass es Zeit wäre zu kommen. Doch keiner wollte kommen, also schickte er andere Diener, die ihnen sagen sollten, das Festmahl ist angerichtet. Und das beste Fleisch wurde dafür gebraten. Alles ist bereit. Beeilt euch. Doch die Gäste, die er eingeladen hatte, betrachteten die Abgesandten gar nicht und gingen ihrer Arbeit nach. Der eine ging auf seinen Acker, ein anderer kümmerte sich um seine Geschäfte. Wieder andere packten die Boten und misshandelten sie. Einige von ihnen töteten sie sogar. Da wurde der König zornig. Er schickte seine Soldaten aus, sie sollten die Mörder umbringen und ihre Stadt in Brand setzen. Und zu seinen Dienern sagte er, das Hochzeitsmahl ist bereit und die Gäste, die ich eingeladen hatte, sind es nicht wert, dass ihnen diese Ehre zuteil wird. Deshalb geht hinaus an die Straßenecken und ladet jeden ein, dem ihr begegnet. Also brachten die Diener alle, die sie finden konnten, gute und schlechte Menschen, und der Festsaal war voller Gäste. Aber als der König hereinkam, um seine Gäste zu begrüßen, bemerkte er einen Mann, der nicht für eine Hochzeit gekleidet war. Mein Freund, fragte er ihn, wie kommt es, dass du hier bist, ohne feierlich gekleidet zu sein? Wie es sich für eine Hochzeit gehört? Der Mann wusste keine Antwort darauf. Da sagte der König zu seinen Dienern, fesselt ihn an Händen und Füßen und werft ihn hinaus in die Dunkelheit, wo Wein und Zähneknirschen herrschen. Denn viele sind eingeladen, aber nur wenige sind auserwählt. Bis hier diese Geschichte, die vielleicht der ein oder andere auch kennt. Und anhand dieser Textstelle, anhand dieser Geschichte, möchte ich kurz von meinem Leben erzählen, von meinem Zeugnis, wie ich diesem lebendigen Gott begegnet bin. In dieser Textstelle wird ein großes Hochzeitsmahl gefeiert. Und ich möchte direkt zum Ende kommen. Zum Ende gibt es einen, der nicht hochzeitlich bekleidet war, der kein schönes Anzug anhatte. der nicht in schicke Klamotten war. Und keinem ist es dort drinnen aufgefallen, außer diesem König. Und wir lesen raus, dass dieser König vergleichbar ist mit unserem Gott, der die ganze Menschheit einlädt, ins Himmel ein Hochzeitsfest zu feiern. Ich habe mich mein Leben lang wie dieser junge Mann dort in der Geschichte verkleidet. Jedes Mal neu war ich in der Gemeinde. Ich bin christlich aufgewachsen. Mein Vater kommt aus einer muslimischen Familie. Aber ich und meine Schwester, wir sind christlich aufgewachsen, in einer christlichen Familie. Aber doch hatte ich nicht diesen Gott persönlich kennengelernt. Die Begegnung mit Gott ist immer was Persönliches. Und in meinem Leben war das noch nicht. Aber ich konnte so wunderbar und so gut mich verkleiden. Ich konnte so gut wie dieser, der auf der Hochzeit einfach ging. Ich wusste, in der Gemeinde würde es keiner checken, was für ein Leben ich führe. Ich konnte gut Amen rufen. Ich konnte mitbeten. Aber all dies half mir nicht. Wisst ihr, in der Gemeinde ist es gar keinem aufgefallen. Auch hier in der Geschichte, es fällt keinem auf. Aber in meinem Herzen wusste ich, Gott, er sieht mich. Und er sieht mich nicht nur, wenn ich hier gut so tue, als ob, sondern er sieht mich auch in der Dunkelheit. Er sieht mich auch im Finsteren. Er sieht auch, was ich tue, was ihm nicht so gefällt. Und so bin ich aufgewachsen und in einen kriminellen Umkreis gekommen. Ich bin diese Art von türkischer Junge, der immer so geguckt hat. Ich bin mit diesem Blick eingeschlafen und aufgewacht. Ich wollte mir Ruhm und Anerkennung gewinnen, dass ich ein Typ war, der auch mal eine geben konnte. Und so kam ich in kriminelle Kreise. Und mein Freundschaftskreis waren wirklich Drogenhändler, Zuhälter, Einbrecher, also ganz schlimm. Aber ich wuchs dort mittendrin auf und immer wieder neu hörte ich die Stimme Gottes. Immer wieder neu hörte ich, wie Gott mich rufte. Immer wieder neu hörte ich, wie Gott mir sagen wollte, wann gibst du mir dein Herz? In der Gemeinde war es öfters so, dass viele gesagt haben, oh, der John ist ein netter Kerl. Der liebt Gott, aber all das half mir nicht weiter. Es half mir diese Stimme, die auch voller Liebe war, aber die auch die Wahrheit war. Jesus, er rief mich immer wieder neu und sagte mir, wann gibst du mir dein Herz? Ich wusste nämlich, dass ich mit meinem Leben, so wie ich jetzt damals lebte, auf keinen Bedingungen mit Gott nah sein konnte. Weil die Bibel macht klar, dass Sünde von Gott trennt. Es ist nicht Gott, der sich von uns trennt, aber es sind wir Menschen, die wir durch Sünde uns von Gott trennen. Sünde, was ist Sünde, kann jetzt einer sagen. Sünde heißt Auflehnung gegen Gott. Und ich tat ganz bewusst Auflehnung gegen Gott. Ganz bewusst lebte ich mein Leben vollkommen in der Welt. Was heißt das, wenn die Bibel sagt, in der Welt? Naja, die Welt hat viel zu bieten. Was bietet die Welt gerade den jungen Leuten? Man sagt Sex, Drogen und Alkohol. Und in diesen Sachen lebte ich mich auch komplett aus. Heute erzähle ich das nicht, weil ich stolz darauf bin. Aber ich weiß, dass Gott mich davon frei gemacht hat. Und diese Freiheit, die möchte ich jedem zurufen. Denn diese Sachen, die die Welt anbietet, fesseln. Sie machen eine Festung. In meinem Herz, in meiner Umgebung. Ich wusste nicht mehr, wie ich diesen Gekleideten spielen sollte, weil innerlich war ich leer. Ein junger Mann, der christlich aufwächst, aber innerlich leer ist. Und diese Leere wollte Jesus füllen. Immer wieder neu hörte ich in Predigten vom Wort Gottes, dass Jesus sagte, entscheide dich. Zu den Laodizeern sagte Jesus einmal, wer mit einem Bein hier und mit einem Bein da ist, den erbreche ich aus, den spucke ich aus. Und so welche harte Sätze von Jesus, sie trafen mein Herz. Aber ich wusste, es ist verbunden mit Liebe. Gott, er will, dass wir uns entscheiden, ihm ganz nachzufolgen. Und so kam ich zu einer großen Not, In unseren kriminellen Kreisen wurde es immer schlimmer. Es sind sogar welche gestorben. Und es war immer so wie, wirklich wie in Bandenkriminalität, dass man gesagt hat, ey, wir boxen uns morgen gegen die andere Stadt. Und dann sind wir mit 30, 40 Jugendlichen in einer anderen Stadt gegangen und haben da uns geprügelt. Und weil ich diese Macht und Ruhm gerne mochte, war ich auch so einer, der mitten reingelaufen ist. Also ich kann heute sagen, Gott hat mich vor vielem bewahrt. Aber ich weiß, dass Gott zwar immer da war, aber er mir auch die Wahrheit ins Herz predigte. Er gab mir zu verstehen, Jan, ich will mit dir eine Ewigkeit verbringen. Ich möchte, dass du mit mir an einem Tisch sitzt. Ich möchte, dass dieses Hochzeitsfest, das ich bald machen werde, wenn dieses Leben zu Ende ist, ich will, dass du dabei bist. Jedes Mal neu kämpfte Jesus um mein Leben. Ihm war es wichtig, mich zu erretten. Ich konnte mein Leben lang noch so tun, als ob ich Christ bin. Es würde mir nicht helfen, das machte der Heilige Geist mir klar. Und ich sagte, Jesus, wie soll das denn gehen? Mein Umkreis, ich bin mittendrin. Hier drinnen fühle ich mich wohl. Hier drinnen habe ich Familie. Wie kannst du mich jetzt von hier rausholen? Und in dieser Not, in diesem Schreien zu Gott, hörte ich diese sanfte Stimme, die sagte, gib mir dein Herz und den Rest mache ich. Und so begann ich eines Abends vor Gott, mich auszuheulen wie ein kleines Kind. Und zu sagen, Jesus, ich bin es nicht wert. Jesus, ich habe mich bewusst gegen dich entschieden. Jesus, ich habe mich bewusst für die Welt entschieden. Und trotzdem liebst du mich? Dann mach mich neu. Dann mach mich frei. Aber dann will ich wirklich sehen, wie du mich frei machst. Dann will ich wirklich fühlen, wie etwas von mir wegging. Und ich kann euch heute sagen, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, es ist etwas passiert. An diesem Abend, wo ich mein Herz Jesus gegeben habe, dort war nicht irgendjemand, sondern ich war alleine mit Gott. Und ich sah, wie Gott in diesen Tempel reinkam. Ich sah, wie Jesus, als er in den Tempel ging und alles rausjagte. Kennt ihr die Stelle? Jesus ging einmal in einen Tempel rein und jagte alles fort. Die Bibel sagt, wir sind dieser Tempel Gottes. Und ich sah, wie Jesus mit diesem Zorn, nicht zornig auf mich, aber zornig mit dem, was mich so gefesselt hat. Jesus in diesem Zorn kam und sagte, raus alles hier. Denn dies ist mein geliebter Tempel. Jan ist mein Kind. Und der Feind und die Fesseln mussten mich loslassen. Und seit diesem Tag habe ich Jesus neu erblickt. Dort habe ich erkannt, ich glaube, jetzt habe ich diese Neugeburt. Ich glaube, jetzt weiß ich, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Um ein Kind Gottes zu werden, müssen wir Jesus reinlassen. Um ein Kind Gottes zu werden, müssen wir ihm die Möglichkeit geben, in uns aufzuräumen. Wenn wir der Tempel des Heiligen Geistes sein wollen, dann müssen wir ihm Raum geben. Der Geist Gottes will Besitz nehmen von einem Menschen. Aber er zeigt erstmal auf Jesus hin. Denn Jesus ist der, der frei macht. Und wen Jesus frei macht, der ist wirklich frei. Amen. Das zu meinem Zeugnis. Und ich möchte euch gerne... Halleluja. Ja, Jesus gebührt alle Ehre. Und ich möchte diese Textstelle auch gebrauchen für das Thema, weil in dieser Textstelle gibt es nicht nur diesen, der nicht fürstlich gekleidet war oder hochzeitlich und nicht nur die Gäste, die abgelehnt haben und nicht nur der König, der aussandte, sondern in dieser Textstelle gibt es einen Mann, der fällt gar nicht so auf. Es gibt einen, dem wird gesagt, geh. Geh und lade alle ein. Es gibt jemanden, der musste losgeschickt werden. Gott, er macht ein Riesenfest im Himmel. Gott, er will Hochzeit feiern. Und unser Bräutigam wird Jesus sein. Wir als Gemeinde sind seine Braut. Aber es muss jemanden geben, der allen anderen auf dieser Welt, und ich betone alle anderen, einlädt. Und dieserjenige, er machte sich auf den Weg. Und das nennen wir heute Evangelisation. Evangelisation ist auch das Thema von heute. Thema Evangelisation, die gute Botschaft. Evangelisation kommt vom griechischen Evangelion und das heißt die gute Botschaft, die gute Nachricht. Und wenn wir überlegen, was haben wir denn für eine gute Nachricht? Wisst ihr, es ist auch vergleichbar mit einer Einladung. Man lädt jemanden ein. Man erzählt ihm von dem lebendigen Gott. Und diese Einladung, die jemand, der kurz vor der Hochzeit steht oder der schon geheiratet hat, der weiß, bei einem Hochzeitsfest, man macht eine schöne Einladungskarte. Und man versucht, die so gut wie möglich zu erstellen, damit jeder weiß, wo diese Einladung stattfindet, wie man dahin kommt und so weiter. Und so gibt es verschiedene Hochzeiten. Und zu diesen verschiedenen Hochzeiten gibt es eine Einladung. Unsere Einladung für die Menschen, in den Himmel zu kommen, ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Und ich habe mal so überlegt, während ich mich vorbereitete über dieses Thema, Hochzeit feiern. Wisst ihr, bei den Türken, da geht Hochzeit feiern, es geht nur um Tanzen. Es geht nur um Tanzen, Feiern, Schreien. Wer schon mal auf einer türkischen Hochzeit war, der weiß das. Es geht wirklich nur um das Thema Feiern, Tanzen. Und so sieht ungefähr, das war das falsche Bild, so sieht ungefähr eine türkische Hochzeit aus. Da ist jeder auf der Tanzfläche, ja. Als ich mit meiner Frau geheiratet habe, vor 8 Jahren, wir saßen so ein bisschen abwärts, da sagte meine Frau, und all diese 500-600 Leute kennst du? Und ich sagte zu meiner Frau, Manu, ehrlich gesagt kenne ich 10. Wirklich. Auf der Tanzfläche waren vielleicht 10 Leute, die ich kannte. Aber so ist das bei den Türken oder vielleicht auch in anderen Ländern. Man lädt einfach Leute ein. Mein Vater hatte einen Freund auf der Arbeit, der sagte, komm und bring dein ganzes Haus mit. Der im Haus war, sagte zu seinem Nachbar, da gibt es irgendeinen, der heiratet, kommt alle. Und deswegen gibt es auch wirklich so bei den Türken auf einmal 1000, 1500 Leute. Man tut sich immer so Riesenseele mieten mit einem ganzen Catering-Team direkt. Warum? Weil die Türken oder auch andere Nationen, sie lieben es zu feiern. Da passiert was, mein Sohn, meine Tochter heiratet. Und ich kann mich vorstellen, wie unser Gott im Himmel diese Hochzeit vorbereitet mit Leidenschaft. Da gibt's Menschen auf dieser Welt, die kommen eines Tages zu mir. Gott, er ist schon begeistert von er ist der Wedding Planner. Er macht diese Hochzeit im Himmel. Das heißt, Gott, er bereitet etwas vor. Er möchte, dass Menschen dort teilnehmen. Er möchte, dass Menschen dort gut gekleidet sind. Gott, er will Hochzeit feiern. Und wisst ihr, deutsche oder italienische Hochzeiten war ich auch öfters. Und das sieht mehr danach aus, wie gut kann man dort essen. Ja, bei den Italienern zum Beispiel, ja, wenn du mit so einem richtig vollen Bauch nach Hause gehst, dann sagst du, die Hochzeit war echt gut. Wirklich. Ja. Ja. Ist kein Witz. Ist wirklich. Wenn du da gar nicht mehr kannst, dann sagst du, die Hochzeit war super. Es gibt verschiedene Arten von Hochzeit. Bei den Deutschen habe ich öfter schon mal gesehen, was ich auch cool finde, auf jedem Tisch ist ein Namensschild. Familie Keskin, Familie Becker. Und das gibt eine Ordnung. Richtig. Ich bringe euch viel zum Lachen, aber ich möchte auf etwas hinaus. Ich möchte darauf hinaus, dass Gott genauso viel Sympathie wie wir hat, dass Gott jeden von uns beim Namen kennt. Gott erkannte deinen Namen schon, wo du im Bauch deiner Mama warst. Gott, er hat deinen Namen aufgeschrieben. Wenn er mit dir eines Tages an einem Tisch sitzen wird, so wird dein Name dort stehen. Ist das nicht schön? Jesus, er wird mit dir an einem Tisch sitzen und sagen, hier ist dein Platz. Diese gute Botschaft müssen wir als Kinder Gottes verkündigen. Es geht gar nicht anders, weil Gott es so will. Er wollte nicht einfach, dass jeder Mensch sich bekehrt. Er hätte ja machen können, ist ja Gott. Jeder soll sich bekehren, jeder soll in den Himmel kommen. Nein. Es gab ein Opfer sogar. Und diese gute Nachricht ist genau dieses Opfer von Jesus Christus. Die gute Nachricht sagt, was sagt eine gute Nachricht dir aus? Was ist, wenn jemand jetzt zu dir kommt und sagt, du hast ein neues Audi TT gewonnen? Das ist eine gute Nachricht. Ja? Aber ist das die gute Nachricht? Ist das die gute Botschaft? Ist das das Evangelium? Dass wir den Menschen sagen, du wirst nie mehr wieder krank werden. Du wirst nie mehr wieder Sorgen haben. Du wirst nie mehr durch Feuer gehen müssen. Du wirst nie mehr wieder fallen. Das ist nicht die gute Nachricht. Die gute Nachricht von Gott ist, dass auch wenn du fällst, auch wenn du Krankheit hast, auch wenn du Sorgen hast, ist Gott da. Ist Jesus da, der dir beisteht, der dir hochhelfen will. Das ist die gute Nachricht, dass Gott den Menschen begegnen will, dass er gekommen ist, um Menschen frei zu machen. Wisst ihr, öfters kennen wir den Satz, wenn wir sagen, wenn jemand was von mir will, der soll zu mir kommen. Das ist Gott nicht. Gott, er sagt nicht, wenn die Menschen was von mir wollen, sollen die wissen, wo ich bin. Im Himmel, die sollen beten. Nein, er machte sich auf den Weg. Jesus, er kam von seinem Thron herab. Er kam zu den Menschen. Er hat nicht gewartet, bis du den ersten Schritt machst. Gott, er hat den ersten Schritt gemacht. Stellen wir uns das nur ganz kurz vor. Wie Jesus, bevor die Welt erschaffen wurde, sagt die Bibel, war er bereits da. Und in allem war er das Leben. Und ohne ihn entstand nichts. Keine Sterne, keine Sonne. In allem war Jesus der, das Leben. Jesus, er war da mit seinen Herrschaften von Engeln. Der Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist waren im Paradies im Himmel bereits in Gemeinschaft. Und eines Tages sagte Jesus, ich muss in die Welt. Er verließ seinen Thron. Ich kann mir vorstellen, wie das ganze Himmelreich sagte, wo ist er hin? Jesus, er verließ seinen Thron. Er verließ den Himmel, um Can zu erretten. Ist das nicht groß? Er möchte Menschen einladen in den Himmel und dafür tat er alles. Das ist pure Liebe. Er kam vom Himmel herab, um Menschen ewiges Leben zu schenken. Johannes 3,16 sagt auch, und so sehr liebte Gott die Welt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, errettet wird. Ja, wer soll diese gute Nachricht verkündigen, haben wir schon erwähnt. Wer soll dies tun? Wir lesen in Apostelgeschichte 1,8. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Das heißt, jeder, der den Heiligen Geist empfangen hat, jeder, der Jesus als seinen Retter angenommen hat und der dann diese Kraft vom Himmel bekommen hat, der muss und soll Zeuge sein. Denn es ist der Geist Gottes, sagt die Bibel, die uns diese Kraft dazu gibt. Es ist der Geist Gottes, der uns Jesus groß machen lässt. Wir können nicht viel erreichen. Wir können noch so gut mit den Menschen reden. Es wird nichts passieren. Aber der Geist Gottes ist es, der in uns Jesus groß macht, wo die Menschen in uns Gott sehen. Und in Römer 10,17 lesen wir, es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Und dieser gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Das heißt, der Glaube kommt aus dem Hören. Wenn die Menschen nichts hören, glauben sie auch nichts. Wenn die Menschen nur eine andere Ansicht, eine andere Lehre hören, dann glauben die das. Das, was gepredigt wird, das hört man und das glaubt man. Deswegen müssen wir diese große Botschaft von Jesus Christus ohne drumherum nach vorne geben. Nee, ich kann heute sagen, ich schäme mich des Evangeliums nicht, wie Paulus. Warum? Weil es eine Botschaft ist, die Menschen erneuert, Menschen wieder Hoffnung gibt. Warum? Warum sollten wir das tun? Warum sollten wir Menschen von Jesus erzählen? In Markus 16, Vers 15 sagt er ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Das ist eine Aussage von Jesus. Das ist irgendwie, hat das auch einen Befehlston. Er sagt nicht, guck mal, wen du erreichen kannst. Sondern er sagt, geh, wie er zu diesem Mann sagte, geh und lad alle ein. Geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen, allen, das Wort gefällt mir. Nicht der, der gefällt, nicht der, der sympathisch ist, Nicht, wo du sagst, du könntest Christ werden. Allen. Gott, er sagt das Wort, sagen wir mal alle, alle. Alle, alle Menschen brauchen das Evangelium von Jesus Christus. Jesus, er kam, um das Verlorene zu suchen. Aber warum sollten wir noch evangelisieren? Evangelisation verändert auch dich. Weißt du, wenn du von dieser guten Botschaft, von diesem Licht redest, dann bist du ganz erfüllt von diesem Licht. Ich merke immer wieder, wenn ich mit jemandem über Jesus rede, es verändert nicht nur denjenigen, manchmal zeigt er sogar gar keine Reaktion, aber ich bin voller Elan, ich bin voller Freude und ich merke, Gott ist da. Wisst ihr, Evangelisation, es verändert dich. Es macht etwas Neues mit dir. Es schenkt dir eine andere Sichtweise. Und auch ein Grund, warum wir es machen sollten, ist, wir haben nicht mehr viel Zeit. Jesus, er kommt bald wieder. Und er kommt zurück, um zu erretten und um zu richten. Das heißt, Jesus, er kommt wieder und bis er wiederkommt, ist unser Auftrag, ihm nachzufolgen. Und wenn er sagt, und das hat er gesagt, bevor er kurz zum Himmel gegangen ist, das waren seine letzten Worte. Wir geben öfters viel Acht auf die letzten Worte eines Menschen. Bevor einer stirbt, sagen wir immer, und hast du noch einen letzten Wunsch? Willst du noch irgendwas sagen? Und Jesus, seine letzten Worte, deswegen hat das auch ein bisschen mehr Gewicht. Er sagt, geht in alle Welt und verkündet den Menschen das Evangelium. Amen. Wie? Die entscheidendste Frage ist immer noch, wie? Wie machen wir das? Und da haben wir wirklich viel gehört von Felix Ronsdorf und von Basti, der von Berlin kam. Und ich freue mich, dass ich das hören durfte. So konnte ich ein bisschen noch mehr Einblick auch für das Wort heute empfangen. Wie machen wir das? Es gibt verschiedene Arten von Evangelisation. Man muss nicht unbedingt jetzt auf der Straße gehen und einen Stand aufbauen. Man muss nicht irgendwie, es gibt keine Form, es gibt kein Konzept. Man kann einfach auch mit den Nachbarn reden oder auf der Arbeit sein. Evangelisation ist keine konzeptuelle Sache. Evangelisation heißt einfach diesen Glauben, diese gute Nachricht teilen. Ich persönlich, das wollte ich euch kurz einen Einblick schenken, ich habe dieses Jahr etwas erlebt, das ist ein kleines Zeugnis, das möchte ich euch kurz berichten. Dieses Jahr habe ich mir gedacht, ich möchte doch gerne auf die Straße gehen und Menschen von Jesus erzählen. Und so bin ich zum Staat gegangen und habe gesagt zum Rathaus, ich möchte gerne auf die Straße gehen, einen kleinen Pavillon aufstellen, die nennen das Infostand. Einen Infostand machen und einmal im Monat mit den Menschen über Jesus reden. Der Mann dort schaute mich an und ich dachte, okay, kam jetzt nicht so gut an. Und dann sagt er, warte mal kurz, Micha, und er hat seinen Freund gerufen. Da sagt er, guck mal hier, da ist ein Christ, der will auf die Straße gehen. Ich dachte, was wollen die? Und dann sagte der Mann zu mir, hier kommen Buddhisten, Muslime, alle. Und wir sagten, wo sind die Christen? Jetzt kommst du und willst auf die Straße gehen. Ja. Ich war auch so überrascht. Ich dachte, boah Gott, ich hab echt gedacht, der Typ ist bestimmt Christ. Ich wollte ihn fragen, aber ich habe es gelassen. Ich wollte die Genehmigung. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann hat er mir Tipps gegeben, was ich machen soll. Dann sagt er, pass auf, stell dich da hin an der Fußgängerzone, da kommen viele vorbei. Und denk dran, Verwaltungskosten sparen, schreib mir direkt die Termine vom ganzen Jahr. Der hat mir Tipps gegeben. Und so habe ich euch mal so ein Foto mitgebracht. Da habe ich jetzt eine Sondergenehmigung bekommen, wo alle Termine gelistet sind. Von dem ganzen Jahr. Gott ist groß. Er will, dass wir gehen. Und wenn er was will, dann steht er dahinter. Und so habe ich euch mal kurz ein paar Fotos gebracht. Genau, das bin ich. Auf der Straße mit so einem Pavillon, 3x3 Meter. Die Leute kommen vorbei, fragen schon. Du brauchst gar nicht mehr zu denen hinzugehen, weil die sehen den Pavillon und sagen, wer seid ihr denn? Oder wir verteilen kostenlos Tee und Kuchen. Genauso Westen habe ich dann erstellt. Tea and Talk, wir sind noch nicht so professionell, ist alles noch mit Karton. Tea and Talk, wir geben den Leuten kostenlos Tee und Gespräche. Aber das Interessante ist, viele wollen gar nicht manchmal ein Gespräch, wollen nur den Tee. Aber auch das ist gut. weil man dann doch irgendwie ein Licht sein kann. Ja, hier kommen wir, ein, zwei Fotos, genau. Ja, das darf ich erleben, schon das zweite Mal monatlich, einmal im Monat bin ich auf der Straße. Aber es geht am Endeffekt nicht darum, wie man es macht. Das ist nur eine Form. Man geht auf die Straße. Es gibt tausende Formen. Du kannst ein Licht in deiner Firma sein. Du kannst ein Licht in deiner Familie sein. Das Hauptbegriff würde ich sagen, Begeisterung. Wenn die Menschen in dir die Begeisterung sehen für etwas, dann hören sie dir zu. Wenn sie sehen, wie faszinierend du von deinem Jesus redest, dann sagen die, irgendwas muss doch da dran sein. Begeisterung von Jesus sehen die Menschen in dir. Und so kannst du ihnen von diesem lebendigen Gott erzählen. Wisst ihr, wenn ich manchmal meine kleine Tochter sehe, wie sie begeistert von ihren anderen Kindern im Kindergarten sagt, ich habe den besten Papa der Welt. Boah, das geht mir durch. Das geht mir durch. Ich frage sie direkt, welche neue Barbie sie will. Das geht durch. Wisst ihr aber, Jesus, ich kann mir vorstellen, wie unser Vater im Himmel, weil er nennt sich einen Vater, er macht sich ein Beispiel von uns Menschen und sagt, ich bin der gute Vater. Wisst ihr, Gott, er ist begeistert, wenn du mit Menschen über Jesus redest. Ich kann mir vorstellen, wie Gott vom Himmel sieht, wie du dieses Verlangen hast, jemandem zu sagen, ich habe den besten Vater der Welt. Ich glaube, wie Gott vom Himmel sieht, dass dein Herz dafür brennt, ihn groß zu machen. Und ich kann mir vorstellen, wie begeisternd Gott ist. Gott ist begeistert von dir, wenn du von ihm redest. Wir haben diese Begeisterung in uns und müssen sie teilen. Ein ganz großes Merkmal, was man auch bei Evangelisation nie vergessen darf, ist zuhören. Wisst ihr, immer wieder neu, wenn ich auf der Straße bin und mit jemandem rede und ich irgendwie abgelenkt werde, weil ich denke, ah, da gehen nochmal 5, 6 vorbei, was macht denn unser T-Team da gerade? Derjenige, der haut ab. Der checkt, der Typ ist ja gar nicht dabei. Menschen brauchen volle Aufmerksamkeit. Menschen wollen wissen, bist du hier Autoverkäufer, Persilverkäufer? Oder willst du mir wirklich was Ernstes erzählen? Menschen wollen keine Autoverkäufer. Wenn Menschen Not haben, wenn Menschen Sorgen haben, wenn es Menschen geistlich nicht gut geht, dann brauchen sie jemanden, der ihnen zuhört. Und in diesem Zuhören ist öfters so bei mir, dass ich für diesen Menschen bete. Öfters, wenn ich zuhöre, sage ich, Gott, ich weiß nicht, wie ich ihm begegnen soll. Gott, der hat komplett ganz andere Ansichten wie ich. Gott, der denkt an Sachen, die sind ja überhaupt nicht biblisch. Und dann denke ich mir, wie soll ich diesen Menschen begreifbar machen, wer Jesus ist? Und wir lesen von Paulus, wie er das erzählt. Er sagt, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und vergisst dabei nicht, Gott zu danken. Und jetzt kommt's, betet auch für uns, damit Gott uns eine Möglichkeit gibt, sein Geheimnis zu verkündigen, die Botschaft von Christus, für die ich hier im Gefängnis sitze. Könnt ihr euch vorstellen, Paulus, er war im Gefängnis. Und er sagt, betet dafür, dass die Menschen ein offenes Herz haben. Betet dafür, dass diese gute Nachricht von Christus die Herzen erreicht. Betet für ein offenes Herz. Und ich glaube, das ist die Lösung, dass wir Gott diese Menschen nahe bringen im Gebet. Dass wir sagen, Gott, ich habe das Gefühl gehabt, der hat gar nichts angenommen. Gott, ich habe das Gefühl, irgendwie erreicht es sein Herz nicht. Aber Gott, dem alles möglich ist, er kann auch Herzen verändern. Gott, dem alles möglich ist, er kann auch Charaktere verändern. Aber wichtig ist, dass wir das tun, was Paulus sagt, ihm diese Menschen vor Augen führen. Wisst ihr, die meisten Sachen, die ich auf der Straße höre, ist, wenn es einen Gott gibt, wieso dann so viel Leid auf dieser Erde? Wenn es einen Gott gibt, wieso dann so viel Betrüger, Kinderschändner? Und sie erzählen von ihren Enttäuschungen. Genau da können wir ansetzen. Wisst ihr, es ist nicht unser Sinn, mit den Menschen zu diskutieren. Es ist nicht der Sinn, dass du jemandem sagst, nee, das ist falsch, was du sagst, hier ist was anderes. Nein, jemandem zuzuhören heißt auch, über vieles hinwegschauen. Jemanden zuzuhören heißt auch, deren Meinung teilen. Die Brille von denen aufsetzen. Wie denkt der eigentlich übers Leben? Denn in dem Moment, wo wir diese Brille von dem anderen aufsetzen, heißt nicht, dass wir seine Brille annehmen. Aber in dem Moment, wo wir seine Sichtweise sehen, können wir Licht sein. Können wir ihnen die Wahrheit verkündigen. Ich fand das schön, wie Felix letztes Mal sagte, es ist nicht immer nur Liebe. Und es ist aber nicht auch nur die Wahrheit. Auf der Straße können wir nicht nur sagen, Hölle, Hölle und du bist Sündner. Aber wir können auch nicht nur sagen, Gott liebt dich, du kommst sowieso im Himmel. Liebe und Wahrheit, das muss ich ergänzen. Wir müssen bereit sein, die Wahrheit zu sagen, aber wir müssen auch ganz, ganz, ganz viel Liebe haben. Das hast du wunderschön gesagt, Felix. Ja, und ich möchte euch noch ein kurzes Beispiel geben, was mir so passiert ist. Salz und Licht sollen wir sein, steht in der Bibel in Matthäus 5. Ich werde das jetzt nicht vorlesen, weil die Zeit ein bisschen drückt. Salz und Licht sollen wir sein. Wie können wir Salz und Licht sein für diese Welt? Wisst ihr, öfters bin ich mit Brüdern auf der Straße, die, wo ich denke, okay, der hat das Ganze jetzt, glaube ich, ein bisschen zu versalzt. Ja, wenn er dann neben mir steht und dem Passanten, der gar nicht Jesus kennt, sagt so, nee, du kommst auf jeden Fall in die Hölle. Mit deinen Sünden, auf jeden Fall. Du brauchst Jesus. Und da denke ich mir, okay, der wollte Salz sein, hat das Ganze versalzt. Wisst ihr, Salz sein, Salz hat eine ganz schöne Eigenschaft. Salz, es macht durstig. Wir müssen den Menschen durstig machen. Ich glaube, wenn Gott dieses Beispiel nimmt mit Licht und Salz, dann denkt er was dabei. Salz, es macht durstig. Wisst ihr, wenn wir mit Menschen reden, dann müssen wir sie gar nicht erstmal überzeugen, sondern wir müssen sie durstig machen. Wer ist dieser Gott? Wer ist denn dieser Jesus? Was kann er denn noch? Einmal war ich auf ein Seminar, ein Führungsseminar. Ich arbeite bei Netto. Vielleicht kennt das einer. Da bin ich Filialleiter. Und da waren wir in einem Führungsseminar. Und dann dieser Mann, der Lehrer, der Professor, der war so intelligent. Der konnte reden. Der konnte predigen. Der konnte das Ganze vor Augen bringen. So mit so viel Gefühl, mit so viel Weisheit. Jeder hat ihm gerne zugehört. Und dann waren wir später zum Essen in der Kantine und ich saß genau gegenüber von ihm. Und ich merkte irgendwie, wie Gott mich drängte, rede doch mal mit dem Mann, was mit seiner Seele so los ist. Ich sage, Gott, wie? Nein! Der Mann ist schlau, intelligent, der will von Gott jetzt nichts hören. Aber es ließ mich nicht los. Rede mit dem Mann über seine Seele. Und es ließ mich nicht los und ich traute mich irgendwann mit ihm über Gott zu reden. Und er sah in mir diese Begeisterung. Er sah, boah, da ist was. Und wisst ihr, dieser Mann, der so schlau war, der Mann, der so klug war, der Mann, der so viel Weisheit hatte, er wurde auf einmal ganz klein. Er fühlte sich auf einmal berührt. Und er fragte auf einmal, wie, und dieser Gott liebt auch mich? Ja, natürlich. Ja, aber kennt er mich denn? Er wurde interessant nach dem Evangelium. Was wir machen können, ist Salz zu sein für diese Welt. Nicht jemandem zuvor zu schreiben, was er zu tun hat. Das ist nicht Gott. Das macht Gott auch nicht. Gott, er macht durstig. Und er hat Durst danach, Menschen zu erretten. Jesus, er schrie am Kreuz. Ich habe Durst. Nicht Durst nach Wasser. Er hat Durst nach Menschen, die er errettet will. Amen. Und während das Musikteam vielleicht nach vorne kommt, möchte ich eine letzte Geschichte noch erzählen, die mir passiert ist auf der Straße. Bevor ich diese Geschichte erzähle, es gibt noch eine Methode, wie wir Menschen ohne zu reden von dem Evangelium bezeugen können. Und das ist unser Leben, unser eigenes Leben. Wisst ihr, wir lesen im Johannes, da sagt Jesus, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch auch untereinander lieben. Und jetzt kommt's, was sagt Jesus jetzt? An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus, er sagt hier noch nicht mal, geh und rede und mach. Er sagt, hört mal zu, Leute. An eurer Liebe, wie ihr euch liebt, wird die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört. Jesus, ihm war es wichtig, dass wir nicht nur gut reden und predigen und evangelisieren können, sondern er sagt, aufrichtige Liebe soll da sein. Und einmal sagte Jesus, ihr könnt nicht nur die lieben, die euch lieben. Was habt ihr davon? Das machen auch Betrüger und Verbrecher. Aber Liebe zeigen heißt, genau dort Liebe zeigen, wo einer dir unsympathisch ist. Wo du sagst, mit dem komme ich gar nicht zurecht. Da sagt Jesus, wenn du versuchst, diesen zu lieben, dann hast du meine Aufmerksamkeit. Weil der weiß, Jesus weiß, das ist nicht leicht. Aber Jesus ergibt uns dieses Gebot. Er nennt es ein Gebot. Liebt untereinander, so wie ich euch geliebt habe. Damit die Welt erkennt, dass ihr zu mir gehört. Und zu dieser letzten Geschichte. Ich war auf der Straße wieder, am Hauptbahnhof. Und dort war ich so zornig auf Gott irgendwie. Ich habe gesagt, Gott, was ist denn das jetzt? Ich gehe seit Monaten und Jahren jetzt hier auf der Straße und es passiert nichts. Menschen werden nicht errettet. Ich sehe keine Heilungen. Ich sehe nicht irgendwie Wunder. Und das habe ich keinem erzählt, aber Gott. Ich sagte, Gott, wo bist denn du? Ja, wisst ihr könnt mit Gott ruhig so reden, der nimmt euch das nicht übel. Er hört euch gerne zu. Ich sagte, Gott, wo bist du? Und ich meckerte. Und neben mir war ein obdachloser, ich würde sagen, drogenabhängiger Junkie. Er lag wirklich so verbeult und hat gar nichts mehr mitbekommen. Und Gott schubste mich wirklich die ganze Zeit an und sagte, bist du fertig zu meckern? Da ist etwas. Und ich sagte, Gott, der kriegt mich doch noch nicht mal mehr klar. Ich war wirklich zornig, also ich wollte gar nichts mehr. Ich war irgendwie total auch niedergeschlagen, weil ich gesagt habe, man nimmt sich Zeit, man macht sich Mühe, man geht auf die Straße und es passiert nichts. Und Gott sagte, bist du fertig? Da ist jemand. Und so wandte ich mich ihm zu und sagte, okay Gott, ich gebe alles in deine Hand. Da redete ich mit diesem Mann, er hieß Michael, ich weiß es noch. Und ich sagte, Michael, kennst du Gott? Und er sagte, guck mal, meine Frau hat mich verlassen. Sie ist mir fremdgegangen. Meine Kinder sind gestorben. Wo ist dieser Gott? Was erzählst du hier überhaupt? Und ich werde ein bisschen emotional, weil es ging mir auch nah. Und ich sagte, Michael, darf ich für dich beten? Mir blieb keine andere mehr übrig. Ich wollte nicht irgendwas jetzt groß erzählen. Ich sagte, Michael, darf ich für dich beten? Wisst ihr, und in diesem Gebet passierte etwas. Ich betete für Michael und während ich für ihn betete, fühlte ich, oh, hier ist irgendwie Feindschaftsgebiet. Dieser Mann war wirklich stark gefesselt und spürte, wie Gott ihn aber erretten will. Ich merkte einen starken Kontrast, aber ich sagte zu diesem Kontrast diese gute Nachricht von Jesus Christus. Wisst ihr, die gute Nachricht von Jesus Christus, nicht nur für Menschen, auch für Mächte des Bösen. Die gute Nachricht hat Kraft. Und ich hab in diesem Gebet den Michael angeschaut und gesagt, Michael, willst du auch beten? Und er sagte, ja, aber ich weiß nicht wie. Und ich versuchte ihm zu helfen und sagte, sag doch Jesus. Und er kriegte es nicht raus, Jesus zu sagen, so stark war er gefesselt. Jesus hat er nicht geschafft zu sagen. Und während ich für ihn betete, sagte ich, Jesus, das ist dein Tempel. Jesus, du musst diesen Michael erretten, heute und hier. Und irgendwann sagte er, Jesus. Und während er Jesus sagte, heb er sein Haupt auf, er war wieder nüchtern, sein Gesicht leuchtete und er sagte, was ist denn passiert? Warum bin ich nicht mehr im Rausch? Und ich sagte, Michael, ich weiß es selbst nicht, aber das ist Jesus. Jesus ist gerade hier. Und er sagte, ja, ich merk's, ich spür's. Und ich sagte, Michael, willst du nicht dein Leben Jesus übergeben? Er sagte, ja, ich will. Und wir machten ein Gebet zusammen und während wir beteten, zischte etwas davon. Und er schrie auf und sagte, ah, ich habe seit 8 Jahren Tinnitus in meinem Ohr. Es piepst und piepst. Und während du mit mir gebetet hast, ist etwas davongegangen und ich höre dieses Piepsen nicht mehr. Halleluja. Liebe Geschwister, warum ich euch das erzähle ist, wir haben einen lebendigen Gott. Ein Gott, der heute noch Wunder tut. Ein Gott, der heute noch heilt und befreit und errettet. Lassen wir doch nicht zu, dass unsere Alterssorgen oder mein Murren, wie ich da gemurrt habe auf der Straße, dass wir meckern. Wisst ihr, es gibt etwas, die gute Nachricht von Jesus Christus, die hat so viel Kraft, auch gegen Mächte des Bösen. diese gute Nachricht ist wahnsinnig schön und stark. Lasst uns davon berichten mit Mut.